Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie, wir sind's, die Hardliner der deutschsprachigen Filmpodcast-Unterhaltung. Peter, was geht ab? Wir müssen erstmal über den Affen im Raum sprechen. Und danach widmen wir diese spezielle Spezialfolge dem Hardline Film Festival. 11. Ausgabe dieses Jahr, läuft vom 11. April bis zum 14. April. Wir sind dieses Jahr leider nicht zugegen, werden aber über ein paar Filme sprechen und freuen uns.
Auf jeden Fall. So fühlen wir uns zumindest, als wären wir ein wenig dabei gewesen. Zumindest werden wir, also zumindest diese Woche, über 5 Filme sprechen und wahrscheinlich nächste Woche dann auch nochmal über 3 bis 4 Filme sprechen. Und ich kann so ein bisschen Foreshadowing betreiben. Das, was euch heute erwartet, hat es durchaus in sich.
Er wird ein Knaller-Podcast, sowieso. Ja. Das sowieso immer, ist ja klar.
Ein großes Battle gigantischer Filme.
Ja, merkst du schon so ein bisschen, es wird ein bisschen wärmer? Die Vögel zwitschern und so?
Ja, ich muss jeden Tag mein T-Shirt schon ausfringen.
That's disgusting.
Ja. Der Frühling kommt, es wird wärmer, das bedeutet Festivalsaison.
Stimmt, es ist ja auch gar nicht mehr so lang hin. 2 Wochen sitzen wir 4 Tage lang im Kino gefangen und gucken uns fantastische Filme an. Meine Fresse.
Festivalsaison der Gefühle. Ja, wie gesagt, zum Hardline können wir nicht persönlich antreten, aber das ist ja kein Problem. Wir sprechen trotzdem drüber. Und danach folgen auch schon die Fantasy Filmfest White Nights. Also es kommen die nächsten paar Episoden wirklich ein paar exklusive Filme auf euch zu, sprich Filme, die brandneu sind, die es so wahrscheinlich noch gar nicht im Kino zu sehen gibt.
Viele Premieren dabei.
Ja, die kommen dann alle erst raus im Home-Entertainment-Bereich oder im Kino oder was auch immer.
Das heißt, bei uns seid ihr ja mehr als up-to-date. Schaut ihr quasi in die Zukunft.
Ja, bestes Kinowetter. Deswegen waren wir natürlich auch im Lichtspielhaus unserer Wahl. Beziehungsweise, bei mir war es gar nicht der Wahl. Ich war bei der Pressevorführung von Godzilla X Kong. Stimmt. The New Empire of the Planet of the Apes.
Ja.
Und du warst regulär im Kino.
Ja, und du hast schon Foreshadowing betrieben. Du hast ja so ein Ranking bei, war das Instagram gemacht, ne?
Und bei TikTok, Baby.
TikTok? Ja, das.
Ja, ja, ja.
Okay, da haben es bestimmt 500 Millionen gesehen.
Also 2000 oder so.
Aber krasser war dein Ghostbuster. Das Gedöns, ne? Das ist ja durch die Decke gegangen.
Er ist viral gegangen. Das war auch sogar in den Abendnachrichten.
Ach, bei Tagesschau.
Und alles, ja. Cool. RTL Explosiv und so.
Ja, geil. Das freut mich. Gute Werbung.
Ja, mit unseren dreistelligen Zahlen. Ja. Naja. Genau, ich habe so ein kleines Foreshadowing gemacht, aber das ist ja nur insgesamt, wie ich den Film einordne, in diesem Monsterverse. Da habe ich natürlich noch gar nicht so viel zu dem Film gesagt, denn ich habe da so eine zwiegespaltene Meinung zu dem.
Okay, das wundert mich nicht.
Das haben wir jetzt alle schon ihre Reviews rausgehauen. Das ist immer das große Rennen, so jeder alle, in dann 5 Tage lang siehst du nur Videos bei YouTube von Leuten, die den Film besprochen haben. Wir haben uns diese Woche mal den Stress nicht gemacht, haben gesagt, komm, besprechen wir in Ruhe zusammen einen Podcast.
Ja, und das Interessante ist ja, der wird ja in der Regel tatsächlich eher verrissen, beziehungsweise es wird ja Werbung meistens damit gemacht, wie dumm der Film ist.
Ja, und das wundert mich, weil das den Leuten sonst bei Fast and Furious und so weiter überhaupt nichts ausmacht.
Ja, und vor allem auch in den vorangegangenen Teilen, das war ja auch niemals clever.
Ja, das ist das. Vor allem ist es ist ein Monsterverse, was auch so Monsterfilm, vor allem jetzt dieser Teil aus den 60er, 70er Jahren, wo es völliger Quatsch ist, dass Monster sich einfach nur auf die Fresse hauen. Mhm. Ja, es gibt Zeichentrickserien und. Und dann beschweren sich die Leute, dass es irgendwie blöde ist. Also ja. Vor allem jetzt erst. Warum jetzt erst?
Ja,
ich verstehe es wirklich nicht.
Ja, schwierig.
Vielleicht haben wir die langsam sozialisiert bekommen, dass die Filme mal so wirklich nach vernünftigen Maßstäben bewerten.
Okay.
Denn, ja, okay, es ist ganz schnell erzählt, ne? Die Story, wir können auch gar nicht so viel spoilern, beziehungsweise ihr habt den alle schon gesehen, den sehen wolltet und sonst habt ihr auch die anderen Reviews gesehen.
Mhm.
Es ist eigentlich eher Kong ex Godzilla, ne? Ist immer wieder ein Kong-Film.
Ich dachte, das Ex ist Silent.
Ist es Silent? Okay, Kong Godzilla. Es ist auf jeden Fall ein Kong-Film. Kong steht hier im Mittelpunkt.
Definitiv.
Klar, gut, mit Menschenaffen, ne, kannst du dich als Mensch meistens eher identifizieren als mit so einer Echse. Okay.
Ja, besonders wir zwei behaarten Männer.
Das stimmt. Ja. Da kam so ein rothaariger Affe auch vor. Hm. Spoiler an der Stelle. Hab ich direkt an dich gedacht.
Hey, wenn man gerade den rothaarigen, sieht man den nicht in irgendeinem der Trailer?
Ja, sieht man im Trailer schon.
Ja, okay, gut.
Hab ich direkt an dich gedacht.
Ja, aber sorry, der ist viel zu dünn.
Ja, warst ja auch mal.
Gut, aber nicht mehr. Jetzt sehe ich tatsächlich eher aus wie Kong.
Ja, aber der hat ähnliche Aggressionsstörungen wie du. Also so latent aggressiv.
Ja, aber der macht vieles kaputt und unterjocht andere Wesen und ist quasi ein Sklaventreiber.
Ja, so wie du mit mir hier in diesem Podcast. Das ist doch quasi also 1:1.
Ich bin ein fairer Herrscher.
Das ist ein gütiger Gott.
Genau.
Ja, okay. Also auf jeden Fall, Kong läuft in Mittelerde, hätte ich beinahe gesagt, in der Hohlerde rum.
Genau.
Und Godzilla kriegt auf einmal, weil die haben sich ja die Erde aufgeteilt, ne? Godzilla ist in der Oberfläche, Kong genau. ist in der Hohlerde. Verschwörungstheoretikern gefällt das.
The Earth isn't flat, it's hollow.
Ich frage mich auch, wo die Nazis geblieben sind.
Die sind hinterm Mond. Auf der dunklen Seite des Mondes.
Aber gab es nicht auch die Theorie, dass sie in der Hohlerde sind?
Und da auf Haien rumfliegen?
Ja, wahrscheinlich.
Mhm. Nee, ach, das ist ja okay für so ein Fantasy-Monster-Quatsch-Erzählung. Da können die ja auch ruhig solche Sachen wie Hohlerde und so, ist gar kein Problem.
Ja.
Auf jeden Fall kommt irgendwie so ein Warnsignal, was irgendwie die Godzilla ganz unruhig macht und er sammelt seine Kräfte für die nächste Offensive.
Zerstört dann erstmal ganz viel.
Ja, geht dann Rage, unter anderem in Italien.
Mhm.
Und die ersten Szenen, da habe ich gedacht, boah, wenn das der Film ist, bin ich voll dabei.
Okay.
Weil Godzilla einfach da so gegen Monster kämpft und so. Und vor allem das in Rom fand ich eigentlich ziemlich cool.
Mhm.
Vor allem, wenn er sich dann ins Kolosseum dann legt zum Schlafen.
Ja, das war süß.
Also, total coole Idee. Ich habe auch gedacht, ey, solange der da nicht reinmacht, alles okay.
Und vor allem hat es ja stehen lassen, ne?
Ja, ja. Hat er so als Katzenkörbchen benutzt.
Ja.
Fand ich eine süße Sache.
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist es irgendwie so, dass Kong mal an die Oberfläche muss, um verarztet zu werden. Und dann geht es halt darum, dass Godzilla da irgendwie was wahrnimmt, dass da was in der Hohlerde los ist. Da muss er hin und Kong will ihn auch gleichzeitig irgendwie abholen. Also irgendwie habe ich noch nicht ganz verstanden.
Naja, der Godzilla reagiert auf Kong, nicht auf das Signal.
Ah.
Deshalb geht der Kong raus. Oder damit, deshalb schicken die Menschen ihn quasi raus, damit Godzilla zu ihm kommt, damit die gemeinsam in die Hohlerde können und gemeinsam ein Tag-Team bilden können.
Auf jeden Fall geht es ja darum, dass sie dieses Tag-Team bilden und so.
Genau.
Ne? Das ist, also da gibt es wirklich nicht viel zu verraten zu dem Film. Und Kong sehen wir vor allem am Anfang, wie er da so, krass, ey, erste Szene, ne? Hm. So sein Morgenritual, ne? Wie er da irgendwie sein Frühstück macht, dann geht er duschen, setzt sich da hin. Ich habe gedacht, ey, ohne Witz, wenn er jetzt noch einen Kaffee und eine Kippe rausholt, ne? Dann wird es richtig lustig. Naja, versuchen jetzt schon sehr zu vermenschlichen und ja, damit wir halt da irgendwie mit ihm mitfühlen. Aber ich finde, es funktioniert zumindest, ohne dass da groß erzählt werden muss, wenn man einfach die Monster sieht.
Mhm.
Ne? Die Geschichte von denen, auch wenn jetzt natürlich diese Hohlerde, sieht halt aus wie ein großer Dschungel, ist jetzt nichts Besonderes.
Ja, bis auf, dass dann auch irgendwie auf dem Kopf steht, aber das nutzen sie jetzt nicht so richtig.
Ja gut, das passiert ja generell häufig, dass alles auf dem Kopf gedreht wird und so weiter, so optisch. Naja, und ja, letztlich läuft es darauf hinaus, dass die beide ja gegen den Affen plus noch ein neues Monster kämpfen.
Mhm.
Ja, und das war's. Und die Menschen sind dann auch noch dabei.
Ja, da wird ja die Geschichte von diesem jungen Mädel erzählt, das ihr Volk verloren hat und dann dem Struggle mit ihrer Mutter, ne, so von wegen den eigenen Platz finden, genauso wie der Kong.
Ja, da sind die Parallelen.
Genau, aber das wird jetzt, finde ich, auch nicht zu krass ausformuliert und ausgeschildert, ist so mehr nur so Beiwerk, um das halt irgendwie so zu verknüpfen, wie die halt quasi zusammengeführt werden, damit sie halt kämpfen können.
Ja, und dann treffen die da auch auf so ein Volk, was sich per Telepathie verständigen kann.
Mhm.
Und da habe ich schon gedacht, ich so, boah, geil, endlich Show and Tell, dann halten die alle mal die Schnauze. Das ist doch eine super Idee. Ja, was passiert? Die Menschen, hier vor allem Brian Terry Henry, also Paperboy und Dan Stevens, den der Adam Wingard ja auch noch hier aus The Guest kennt und so,
ja.
Die fangen an, alles zu kommentieren. Das ist unfassbar. Das Mädchen geht da hin, macht irgendwas und dann so, ja, sie geht jetzt dahin, sie macht das jetzt, damit das und das und dies und das. Und ich denke mir so, halt doch die Schnauze. Aber könnt ihr das nicht einfach zeigen? Also, es gibt ja Filme, ne, also, man sagt ja Show, don't tell. Ne?
Mhm.
Dieser Film einfach Show and tell. All the time.
Ja, auf jeden Fall.
Das hat mich schon natürlich sehr genervt, ne, also wie gesagt, die menschliche Komponente generell da überbewertet und also, dass sie nicht einfach mal ein paar Bilder stehen lassen können, ist wirklich ganz, ganz schlimm, weil man am Anfang ja gesehen hat, es funktioniert ja auch.
Mhm.
Und ansonsten ist das hier, ich habe es verglichen mit einem Samstagmorgen-Cartoon.
Okay.
Das ist das Niveau.
Es
ist halt stupidester, stumpfer Monster-Quatsch, der für mich aber auch nur funktioniert, wenn die Monster oben sind, an der Oberfläche.
Ja, unten wird ja auch gar nicht so viel gekämpft. Es gibt ja eine große Kampfszene in der Hohlerde.
Ja.
Ansonsten so ein paar Rangeleien unter den Affen, aber das war es ja dann quasi auch schon.
Es gibt so einen Mittelteil, da habe ich wirklich gedacht, wir sind bei Planet Affen jetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Da kommt ja auch noch einer, The New Kingdom. Mhm. Der Trailer, das hätte wirklich jetzt der Film sein können. Und ich finde, es gibt Kämpfe in der Hohlerde, aber es gibt auch dann noch diesen schwerelosen Kampf.
Mhm.
Da habe ich mich geärgert, weil da springen ja so ein paar Monster so gegeneinander und man denkt so, boah, jetzt geht's los. Und dann setzt du diese Schwerelosigkeit an. Ich denke so, boah,
ihr Schweine, alles verdorben.
Es war wirklich blöd. Und dann, gut, später kommen sie wieder nach oben, sind in Rio de Janeiro und dann, da habe ich gedacht, ja, okay, da war es dann wieder cool.
Mhm.
Das war aber über den Film insgesamt zu wenig. Was ich dem Film zugute halte, ist, dass Adam Wingard hier vollkommen sich bewusst ist, dass das hier alles Blödsinn ist.
Auf jeden Fall.
Der macht das mit Überzeugung.
Ja.
Er sagt, das hier ist bunter Kaugummi-Quatsch, hat sich sehr orientiert an diesen japanischen Filmen aus den 60er, 70ern, wo die Leute im Gummikostüm sich einfach da auf die Fresse geben. Hm. Und das macht er mit Überzeugung. Das ist auch okay soweit. Ist nur nicht das, was mir persönlich gut gefällt.
Ja.
Ich mag eher den Godzilla vs. Kong, den fand ich geiler.
Ja, aber hat der denn so viel weniger in der Richtung zu bieten?
Ich finde, dass der Godzilla vs. Kong so ein bisschen, also erstmal hat der Mecha-Godzilla, was schon ein Riesenvorteil ist. Dann ist es mehr ein Godzilla-Film.
Das stimmt, ja.
Gefühlt.
Ja.
Obwohl es sich das so ein bisschen, es hält sich die Waage. Ich finde halt diese Schlacht auf dem Flugzeugträger und in Tokio halt mega geil.
Ja.
Und da kann der Film hier nicht mithalten.
Ja, er geht dem ja quasi auch aus dem Weg, weil sie ja quasi ja im Vorteil schon Freundschaft geschlossen haben. Jetzt aber irgendwie dann doch nicht mehr Freunde sind, aber schaffen es dann irgendwie doch, deren Aufeinandertreffen kurz abzuhandeln, damit sie halt danach zusammen agieren können. Aber wenn du das mit Mechagodzilla hier vergleichst, klar verliert der Film hier leider den Vergleich, weil der Endgegner, der Endboss in Anführungsstrichen, da steckt ja noch ein bisschen was hinter, der ist halt schon schwach.
Ja.
Das Problem war tatsächlich, ich habe im Vorfeld ein Bild gesehen. Ich weiß nicht, wie ich an dieses Bild rangekommen bin, aber das ist das, wo Kong auf Godzilla reitet, mehr oder weniger. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, du verstehst das jetzt, jeder, der das nicht gesehen hat, versteht es nicht unbedingt, aber dieses Aufeinandertreffen, da habe ich mir gedacht so, oh nee, danke, das ist so läppsch. Also das ist wirklich billig gelöst.
Mhm.
Also es ist fast noch einfacher als Mechagodzilla, weil Mechagodzilla ist ja selbst schon eine Kopie von Godzilla, aber so finde ich das noch viel dümmlicher und langweiliger gelöst.
Ja, eben. Und deswegen sage ich mal, klar ist der Film irgendwie quatschig. Hm. Ich bin jetzt nicht rausgegangen, habe mich geärgert, weil es ist nämlich genau das, was der Trailer verkauft.
Ja, genau.
Ja, und ich fand den Trailer schon nicht gut. Und ich habe gedacht, ja gut, in die Richtung, die das jetzt geht, das gefällt mir nicht. Hm. Aber wenigstens haben sie es mit Überzeugung umgesetzt. Ja, und es war denen halt nicht zu doof. Sie haben sich nicht dafür geschämt. Sie haben es knallhart durchgezogen. Dafür sage ich, okay. Hm. Ist aber nicht die Richtung, die ich dann da sehe. Also ich mag dann so die japanischen Godzillas lieber, hier Shin Godzilla zum Beispiel.
Godzilla Minus One.
Ja, als Godzilla-Film besser. Aber ich bin auch mehr Godzilla-Fan. Das ist so die Sache. Aber ich finde zum Beispiel bei Kong Skull Island, den fand ich am Anfang ja auch nicht so cool. Aber als ich ihn nochmal geguckt habe, das ist halt eine absolute Hommage an so B-Filme. Nicht nur diese Cannibal Holocaust-Anspielung, auch alles andere. Das ist halt ein cooleres Monster-Movie als das hier. Und also hat mir besser gefallen. Das hier ist mir alles zu bunt, zu quietschig, auf eine zu junge Zielgruppe fokussiert.
Ja, aber da kann man sich doch nochmal jung fühlen. Und wenn die Monster-Action abgeht, das hatte ein Kollege ganz schön formuliert, der hat das so ein bisschen mit dem Wrestling verglichen. Und ich finde, das ist ein sehr guter Vergleich. Weil vor allem halt auch, was so die Story angeht, sehr rudimentär, was hier erzählt wird. Du brauchst ja im Prinzip all das nur, damit wir irgendwie uns das zusammen konstruieren, dass die
Viecher... Du glaubst, dass die Kämpfe hier abgesprochen waren oder was? Bei Godzilla.
Achso, ja, okay, das vielleicht nicht unbedingt, ne? Aber wenn man sich die Moves und so anschaut, da waren tatsächlich auch Wrestling-Moves dabei.
Ja, klar.
Ne? Aber das kennen wir ja auch aus den japanischen Teilen teilweise, die dann noch ein bisschen abgedrehter waren. Aber jetzt haben wir es in etwas abgeschwächter Form, aber irgendwie auch noch stylisch und halt mit gutem CGI. Und das fand ich halt hier irgendwie allen Marvel-Filmen, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe, mit weitem Abstand überlegen.
Obwohl ich fand im Kino auch so ein paar Szenen, da wurde es schon so ein bisschen schwammig.
Ja?
Ja, ja.
Okay.
Da sah es ein bisschen schwammig aus. Sah nicht schlecht aus, aber es war nicht so ganz durchgängig auf dem Top-Level, würde ich sagen.
Obwohl, gut, wenn es ums Wasser ging, stimmt.
Na, nicht nur das. Auch
ja,
so ein
aber
paar,
da hat es auf jeden Fall Schwierigkeiten.
Auch so ein paar Monstergesichter. Hm.
Okay.
Ja, aber das hat mich generell nicht gestört. Also, wie gesagt, ne, das ist, ich bin dem Film halt nicht böse.
Ja.
Aber es ist halt nicht mein Ding.
Ja, okay. Nee, also mir ist letztlich auch so ein, der erste Godzilla irgendwie noch lieber, weil das ein ernsthafter Monsterfilm war, wo du die ganze Zeit bei jeder Begegnung mit Godzilla irgendwie dir der kalte Schweiß den Rücken runterlief.
Du meinst den aus 2014, ne?
Genau, genau. Also wenn wir jetzt die amerikanischen Geschichten uns anschauen.
Ja, ja, hier dieses Monarch Monsterverse.
Genau.
Da ist ja dieser erste Godzilla ist bei mir ja auch gestiegen im Ranking.
Weil die anderen so viel schlechter geworden sind.
Ja, weil der mir vom Stil her dann doch besser gefällt. Ich war auch nicht begeistert, als ich den gesehen habe, aber immerhin teased er Godzilla die ganze Zeit an, aber am Ende zeigt er ihn und dann geht's halt voll zur Sache.
Auf jeden Fall.
Und der ist so von der Stimmung, von den Bildern, der ist halt so schön düster und wie du sagst, halt so ein Monsterfilm, wie er mir dann besser gefällt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber ist halt die Sache, ich glaube, die Leute gucken sich halt lieber so eine bunte Krach-Action an. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie auch hier Unterhaltung drin gefunden. Es hat mich halt wenig gestört, also ne, diese plumpe, blöde Story und so. Die beiden, die Brian Tyree Henry und Dan Stevens, die waren schon nervig, aber die haben halt immer und wieder auch für einen netten Spruch, sag ich mal, gesorgt. Ich habe da über vieles mittlerweile hinwegsehen können, ne, weil man sie halt auch für das halten sollte, was sie sind. Halt großer Monsterquatsch. Und mit der Erwartungshaltung kannst du da halt auch was mitnehmen.
Das sind so ein bisschen die Geister, die ich rief. Ich habe das ja bei Marvel auch gesagt, von wegen, das wäre voll cool, wenn die jetzt ganz 1000 verschiedene Geschichten erzählen würden und so wie bei den Comics, ne? Es gibt hier so eine kleine Geschichte, da eine kleine Geschichte und dann gibt's zwischendurch Überschneidungen. Jetzt haben wir das und es ist leider gar nicht gut. Und bei Godzilla und so weiter, bei diesem Monsterverse habe ich ja auch gesagt, die sollen sich einfach nur auf die Fresse hauen, das wird total geil. Jetzt ist es halt quietschbunt und Dings, ist halt auch nicht mein Fall. Also erst fordere ich das, jetzt bekomme ich das, aber wie gesagt, ne, bei King of the Monsters haben wir es alles nicht gesehen, weil irgendwie immer was
Weg war.
In der Sicht war oder irgendwie das ganze Zeit regnet und zu dunkel ist. Das ist halt die Sache. Da irgendwann begnügt man sich dann hiermit, weil man sagt, ja gut, wenigstens hat man gesehen, wie sie sich auf die Fresse hauen, was zwei, drei Filme davor eben nicht so cool gemacht haben.
Yeah.
Und dann denkt man so, ja gut, komm, ist in Ordnung. Ne?
Genau.
Ist okay.
Ja, da rennt man halt nicht fluchend raus.
So ist es. Sollen wir dann zum Hardline Filmfestival kommen?
Sehr, sehr gerne. Auch dieses Jahr gab es ja wieder ja keinen roten Faden in dem Sinne, aber wie im letzten Jahr gab es wieder einen Regisseur, dessen Werk komplett beleuchtet wurde.
Director Spotlight.
Genau, und zwar der nicht Ted Geoghegan, sondern Ted Geoghegan, keine Ahnung.
Ted Geoghegan.
Geoghegan. Wird der
Geoghegan, ja, Geoghegan.
Ach krass.
Ich habe extra nachgeguckt, ja.
Ah, okay.
Kommt aus dem Schottischen, soweit ich weiß. Ist irgendwie ursprünglich.
Schottisch.
Ja, nee, wie heißt das denn?
Keltisch.
Nicht? Schottisch? Wie heißt das
denn? Keltisch?
Noch? Ist nicht keltisch. Gälisch, so.
Gälisch.
Gälisch, meine ich.
Stimmt. Galileo, ne?
Ja.
Der letztes Jahr seinen dritten Film herausgebracht hat und das hat man halt als Aufhänger genommen, um seine ersten beiden Filme zu zeigen.
Und den neuen.
Ja, ja, klar, natürlich.
Der hat ja ein bisschen Buzz generiert.
Ja, hat er?
Mhm.
Okay.
Der galt letztes Jahr schon als Geheimtipp, oh, cooler Film und so. Der Brooklyn 45 nämlich.
Genau, ich habe den nämlich auch im Vorfeld immer mal wieder gesehen, das Plakat. Mhm. Hatte mich jetzt aber nicht interessiert. Erstmal, weil so Geistergeschichte, da gab es in den letzten Jahren nicht so coole Sachen. Aber er hat tatsächlich auch mit einem Geisterfilm mehr oder weniger angefangen, nämlich mit We Are Still Here, im deutschen Haus des Grauens noch genannt.
Jawohl.
Was auch nicht wirklich viel Sinn ergibt, oder beziehungsweise der Originaltitel verrät zumindest ein bisschen was, dass es halt um, ja, ich sag mal, Entitäten geht, die in einem Haus gefangen sind.
Also nur durch den deutschen Zusatztitel verstehe ich überhaupt, worum es geht.
Ach so, das finde ich gut.
Mhm.
Aber aus dem Jahre 2015, unter anderem mit einer gewissen Barbara Crampton, die wir erkennen.
Ja, die kennen wir doch.
Genau.
Ja, gibt's doch gar nicht.
Und ein Larry Fessenden, den wir später auch im Brooklyn 45 noch sehen durften.
Ja, der arbeitet gerne mal mit den ein oder anderen Personen häufiger zusammen.
Genau. Ansonsten haben wir hier eine auch relativ simple Geschichte, die relativ lange braucht, um in Fahrt zu kommen. Es gibt hier einen tragischen Tod eines Ehepaars zu betrauern und dieses Ehepaar zieht dann aufs Land, um dort einen Neuanfang zu wagen. Und die Frau ist halt Barbara Crampton und der Mann ist Andrew Sensening, also gespielt von. Ja, und die entdecken halt, dass es in diesem Haus wohl irgendwelche, ja, ich sag jetzt mal, bösen Geister gibt. Da ist halt anscheinend irgendwas vorgefallen und auch die Leute in der Stadt scheinen da ein bisschen was mehr zu wissen. Und so sehen wir halt auch immer wieder irgendwelche übernatürlichen Phänomene, beziehungsweise es spukt halt diesem Haus und wir sehen halt irgendwelche Geistererscheinungen von, und das sieht man auch relativ schnell, von anscheinend verbrannten Leichen, sagen wir es mal so.
Ja. Ja. Lisa Marie spielt noch mit, die ehemals Verlobte von Tim Burton.
Ach krass, die ist mir gar nicht aufgefallen.
Die bei Ed Wood auch die Vampira gespielt hat und so.
Ja, stimmt. Habe ich aber nicht mehr in Erinnerung, aber gut. Ach doch, stimmt, die spielt eine der Hauptrollen, ne?
Ja, die May
spielt
den.
Ah, krass.
Ja, die Sache ist, er greift am Ende wieder ein Thema auf, was ja bei Brooklyn 45 auch eine Rolle spielt, und zwar das Thema der Seance.
Genau.
Geister anzurufen, zu beschwören, wie auch immer. Und es kommen dann vor allem gegen Ende auch so ein, zwei Gewaltspitzen vor, die man in seinen Filmen, das kann man schon mal so foreshadowen, wie man auf Deutsch sagt, immer wieder mal findet.
Mhm.
Und die kommen sehr unvermittelt. Und ja, das Problem bei dem Film ist, also es ist sein Debüt.
Mhm.
Ich finde trotzdem, dass man so einen gewissen Stil, gerade wenn man die anderen beiden Filme gesehen hat, die ich zuerst gesehen habe, muss ich sagen, kann man schon so ein bisschen eine eigene Handschrift erkennen. Also er scheint auf jeden Fall Horrorfan zu sein.
Ja.
Das Problem ist nur, dass dieser Film hier, We Are Still Here, dass der sehr lange braucht, um die Gänge zu kommen.
Ja.
Also Barbara Crampton ist die ganze Zeit halt die verbitterte Mutter und kriegt auch wirklich nicht viel an die Hand und auch die anderen. Es passiert halt eine Stunde irgendwie nichts.
Ja.
Und die letzten 20 Minuten gibt es dann fast so ein Splatter-Finale. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen wie eine Beschreibung eines Olaf Wittenbachs-Films. Und ja, so ähnlich ist es auch, weil die letzten 20 Minuten hatte ich dann auch Spaß.
Ja.
Auch wenn das eigentlich vollkommen klar war, dass es darauf hinausläuft. Mhm. Auch das Mystery hat hier überhaupt nicht funktioniert.
Leider gar nicht.
Das ist schade.
Der wiederholt sich auch ständig in seinen Motiven.
Naja, das kann man schon sagen. Also das ist jetzt kein Film, mit dem man besonders positiv auffällt.
Mhm.
Aber ja, da sind schon mal so zwei, drei kleine Lichtblicke.
Ja, das Finale war für mich auf jeden Fall auch ein Lichtblick. Und ich sag nur Messer in den Hals. Das muss ich sagen, das fand ich schon geil. Also jetzt dargestellt. Ja. Ne? Aber ansonsten war der für mich tatsächlich vergessenswert, auch wenn wir Barbara Crampton in einer netten Rolle, sag ich mal, gesehen haben, in der sie dann auch mal ein bisschen mehr darf als nur rumschreien und Opfer spielen.
Aber das hat sie doch bei Reanimator so genial gemacht, finde ich, mit vollem Körpereinsatz. Das Problem ist, dass hier alle Schauspieler sind so ein bisschen, die haben halt nicht so wirklich was zu tun und überzeugen halt auch nicht.
Ja, aber man erkennt tatsächlich eine Handschrift und das finde ich auch gar nicht mal schlecht, weil er in seinen nächsten Filmen dann auch das Thema Vergangenheit mehr oder weniger immer wieder aufgreift. In diesem Fall war es hier eine sehr persönliche Vergangenheit, also jetzt nicht persönlich im Sinne von seine eigene Vergangenheit, sondern ne, eine Vergangenheit in einem kleinen Dörfchen, was dann sozusagen auch eine Beziehung zu den Bewohnern und so weiter und so fort hat.
Ja, das ist so ein Thema, es ist was Schlimmes passiert.
Früher. Genau. Ja.
Und wir müssen jetzt mit den Konsequenzen hier leben. Das ist tatsächlich ein Thema, was er immer wieder gerne beackert.
Genau, weil er dann in seinem nächsten Film...
Ja, warte, ich wollte nur ganz kurz sagen, das kann ich nämlich auch dem We Are Still Here noch zugute heißen. Für ein Debüt hat er sich jetzt nicht an dem klassischen Slasher zum Beispiel abgearbeitet.
Uh-huh.
Ne, er hat jetzt nicht so den absoluten Standard-Horrorfilm gewählt, auch wenn da Standardelemente drin sind. Es ist zumindest so etwas eigener erzählt. Ich finde, okay, das kann man dem positiv auslegen. Überzeugt hat er mich jetzt trotzdem nicht. Ne? Wie du sagst, finde ich auch ziemlich vergessenswert. Bis aufs Finale.
Mhm.
Ja, aber du wolltest ja auf einen Film jetzt zu sprechen kommen, dem ihm einiges besser gelungen ist.
Genau, man wächst ja dann auch mit seinen Projekten und so sehe ich tatsächlich auch eine stete Steigerung in seinem Schaffen. Was ich habe leider die Filme auch in der genau umgekehrten Chronologie gesehen, sozusagen bei dem, der mir tatsächlich insgesamt am besten gefallen hat, zuerst, also der Brooklyn 45, als letztes We Are Still Here und genau in der Mitte den Mohawk. Und da muss ich sagen, den fand ich sehr interessant. Also ich fand, der hat ähnlich gewirkt wie der We Are Still Here. Also der hatte so eine, von der Optik her sah der schon eher so ein bisschen low-budget independent-mäßig aus.
Auf jeden Fall, ne? Also bei We Are Still Here hat es zwar außer dem Haus noch ein paar andere Schauplätze. Der Mohawk spielt quasi nur im Wald.
Genau.
Aber hat trotzdem was zu erzählen. So von dem Volk der Mohawk, das kann man ja sagen, das ist, war ein Eingeborener oder ist ein eingeborenen Volk in den USA.
Genau.
Also das, was jetzt die USA ist, also das war vorher deren Land unter anderem. Es gibt ja die Apachen und ne, verschiedene Völker.
Ja.
Die Mohawk sind eins davon, kennt man vor allem durch die prägnante Frisur, die ich zwischendurch auch mal hatte.
What's your superpower? Cultural appropriation?
Das stimmt.
Und die haben sich jetzt rumzuschlagen mit den ja, neuen Besiedlern, also mit den Südstaatlern vor allem, die nicht nur die Mohawk im Visier haben, sondern auch die Briten.
Genau.
Ja, also sind ja die Urfeinde der Amerikaner, sind ja eben die Briten und die indigene Bevölkerung.
Genau, obwohl die Amerikaner an sich ja selbst auch Briten sind oder irgendwelche anderen Europäer.
Waren sie mal, ja. Und genau. Über die Jahre kamen dann eben noch, weiß nicht, Japaner, Araber, alles Mögliche noch hinzu.
Ja, genau.
Deutsche und so weiter und so fort. Aber wir wollen es nicht zu politisch werden lassen. Sonst kommt der Almanari wieder aus dem Loch gekrochen und kriecht.
Ja. Kriegt einen auf die Fresse.
Ja, kriegt auf die Fresse und hält ganz schnell wieder diese. Ja, und wir folgen hier einer Gruppe aus einem britischen
genau.
Soldaten oder ja, egal. Ja. Das ist der Joshua, gespielt von Eamon Farron, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
Hätte ich auch so ausgesprochen.
Oh, guck mal. Und der ist ja bei den Mohawk irgendwie untergekommen, kann man sagen.
Ja.
Ne, der pflegt da eine gute Beziehung zu denen. Und die treffen dann auf eine Gruppe Südstaatler, sag ich jetzt einfach mal.
Aber der ist doch auch mit ihr zusammen, quasi.
Spoiler an der Stelle.
Findest du?
Nein.
Der Spoiler wäre jetzt, wenn ich gesagt hätte...
Ja, mit einer Mohawk-Dame ist er liiert, kann man sagen.
Mhm.
Und das Problem ist, dass ihr Bruder, also sein Schwager in Spe, sich einmal zu doll gewehrt hat, sage ich mal.
Ja.
Er hat zu doll Rache genommen an den Amerikanern. Und zwar sehr blutig, was wir nicht sehen, aber er erzählt. Und deswegen sind die so ein bisschen... auf der Flucht im eigenen Land. Mhm. Wenn halt hier der Miles, gespielt von Ian Coletti, oder eben der sein Vater, der, was ist der, Colonel Holt, gespielt von Ezra Buzzington, mhm, der hier auf jeden Fall auffällt.
Definitiv.
Was Schauspiel angeht. Er ist der beste Schauspieler hier von allen.
Ja, den sehen wir ja später auch noch im Brooklyn 45.
Ja, was wahrscheinlich daran liegt, dass er einer der besten Schauspieler hier ist.
Genau.
Der sich gedacht hat, oh, mit dem muss ich nochmal arbeiten. Mhm. Der bringt hier diesen Militärfreak so gut rüber. So einen richtigen, ja, so ein Typ vom alten Schlag, wie man sagt, ja, ne, so der auch dann so richtig hier so patriarchisch dann seinen Sohn dazu bringen will, hier die Leute zu töten und ein Mann zu sein und so halt für diese konservativen Werte steht.
Genau, das ist halt unser richtig schöner Antagonist.
Ja, der ist super.
Richtig hassenswert.
Oh ja, und diese beiden Gruppen, die liefern sich auf jeden Fall so eine Katz-und-Maus-Jagd durch den Wald.
Genau. Ja, und dann haben wir natürlich noch so ein bisschen Mythologie drinnen, der Mohawk, was das Ganze dann auch so auf so eine anfangs surrealistische Ebene, sag ich mal, trägt, ohne da jetzt viel vorwegnehmen zu wollen. Aber ja, da ist so viel drin. Wir haben diese verbotene Liebe, wir haben den weißen Mann, der nicht nur diese verbotene Liebe zerstören möchte, sondern halt die indigene Bevölkerung da vertreiben will. Und letztlich das Simpelste, was man in so einem Film haben kann, Rache. Ich glaube, da kann man jetzt zumindest sagen, dass eine Figur stirbt und daraufhin dann Dämonen, sag ich mal, beschwört werden, um es den in Anführungsstrichen weißen Amerikanern dann schwer zu machen.
Ja, genau. Und das große Thema, und da wird es ja doch ein bisschen politisch, ist einfach eben dieses, wer hat hier Anspruch auf das Land? Wessen Zuhause ist das?
Ja. Ja,
weil die Amerikaner kommen hier und sagen, ey, ihr seid hier, ne, auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten und so weiter und so fort. Ja, die indigene Bevölkerung sagt so, das ist ja unser Zuhause. Ne? Mhm. Also ihr seid hier die Eindringlinge, ganz klar. Und irgendwo dazwischen ist dann halt der Brite. Wie gesagt, bevor jetzt wieder die ersten Kommentare, ihr habt das nicht gesehen, ihr versteht das nicht, diese ganze Scheiße. Ich erkläre das jetzt hier nicht, ich will auch nicht die ganze Geschichte hier nochmal wiederholen und so. Das könnt ihr alles in Büchern nachlesen, alles in Ordnung. Ich erkläre nur, wie das hier in einem Film ist. Mhm. Es geht hier nur um einen Film, Fiktion, aber basierend auf wahren Begebenheiten.
Ja.
Und das ist das große Thema des Films, eben dieses Heimat, was ist Heimat, was ist ja der Kampf fürs Vaterland, wer hat überhaupt Anrecht auf welches Land und wie fühlt man sich verbunden, ne? Also da, weil gerade der Joshua natürlich auch jemand, der über die Grenzen hinweg dann, also durch Liebe, ne, was alle Grenzen transzendiert, der sich da nicht so viel aus Landesgrenzen oder aus Hautfarbe und so weiter macht, sondern dem geht es halt ums Menschliche.
Ja, hat so ein bisschen den Stromberg in sich.
Minderheiten sind oft anders als wir, aber deswegen noch lange nicht schlechter als wir. Und also, es gibt auch keinen Grund, sich über die lustig zu machen. Ne? Im Gegenteil.
Genau. Und bei den Amerikanern, klingt jetzt bescheuert, aber ich sage jetzt mal, bei den Südstaatlern, bei den Soldaten, die wir hier sehen, bei dem amerikanischen Militär, das ist ja ganz wichtig, ist ja keine Zivilbevölkerung, das muss man auch dazu sagen. Bei dem amerikanischen Militär ist das eben anders. Und ja, da ist man halt auch mit Gewalt bereit, ja nicht nur Standpunkte klar zu machen, ne, sondern alles Mögliche durchzusetzen. Aber die Gewaltbereitschaft gibt's halt auf beiden Seiten, also beziehungsweise schaukelt sich das dann hoch. Wie du auch sagtest, Rache, ne? Es ist halt das Blöde auch im Krieg, ne? So erklärt der einen Seite mal, also wenn sich zwei Seiten bekriegen, so erklärt dann der einen Seite von wegen, ja komm, ist doch nicht so schlimm, lass doch mal.
Mhm.
Ist doch egal, wenn der andere angefangen hat. Ja, so funktioniert's halt nicht. Das ist ein Problem, das hier häufig ausformuliert wird in Dialogen und dann reichert er das Ganze an. Also das, was wir so an Schauwerten, was die Kulisse angeht, nicht zu sehen bekommen, bekommen wir dann hier in brutalen Szenen zu sehen. Ne?
Ja, und halt auch, wie gesagt, in diesem surrealistischen, durch Visionen, die sich hier manifestieren und vor allem dann auch in so schönen kurzen Eskapaden, beispielsweise wenn sie sich in so einer Höhle verstecken, was dann halt schön auch mit der Mythologie verbunden wird. Ich sag nur der Teufel im Wald. Da gibt es ein paar sehr coole Bilder und ja, die Gewalt ist dann auch manchmal recht hart. Und letztlich ist es ja auch eine Jagd, die hier veranstaltet wird. Es ist in gewisser Form ein Survival-Horror-Western, sowas in der Richtung. Wir sehen Folter, wir sehen Skalpierung, aber wir hören halt auch die Abhandlung davon. Ich fand sehr bemerkenswert und sehr passend die Bemerkung vom Joshua, wenn er zu diesem Colonel oder was auch immer sagt, so von wegen, nachdem der meint, ja, die Indianer, wie er sagt, die würden die Amerikaner töten, skalpieren, sagt er halt ganz profan so, ja, nee, the white man does scalping.
Mhm.
Und das zeigt halt für mich auch letztlich, das ist eine wunderbare Abrechnung mit den amerikanischen Verbrechen.
Ja, absolut. Das ist quasi die Rache der Urbevölkerung.
Genau. Und Das finde ich halt auch mal eine sehr, in Anführungsstrichen, gute Herangehensweise, wenn man jetzt sich beispielsweise den Western dagegen stellt, also so den modernen Western.
You mean classic?
Wo das ja immer so in Anführungsstrichen, also meistens im Tenor glorifiziert wurde, beziehungsweise verschwiegen wurde, ne, dass dort halt die Urbevölkerung regelrecht abgeschlachtet wurde. Und somit hat das hier halt auch noch einen politischen Mehrwert.
Auf jeden Fall. Da werden ja zuletzt Killers of the Flower Moon, ja, der da genau. auch nochmal ein ganz anderes Thema beleuchtet. Ja. Und das nochmal anders macht. Hier haben wir das in Form eines Genrefilms. Ne?
Ja.
Und das ist halt ganz klar, dass, wenn du sagst, es ist ein Revenge-Flick, dann ist die Rache halt, oder das Thema wirklich von wegen, Urbevölkerung kann mal Rache nehmen. Mhm. Deswegen, ich würde den insgesamt auch so ein bisschen mit Surviving the Game vergleichen.
Okay, ja.
Nicht von der Handlung, aber so vom Look, weil es auch viel im Wald ist und so und wegen der Brutalität. Und vor allem am Ende so hatte mich sehr an Prey erinnert.
Ja.
Obwohl der nach dem hier kam.
Ja,
ich habe ihn vorher gesehen.
Ja, nee, und ich finde, damit hat auf jeden Fall eine coole Steigerung hingelegt. Ich finde, das ist ein sehr gelungener Genrefilm, der mir in vielen Facetten gefallen hat.
Ja.
Der hatte schon deutlich mehr zu bieten.
Genau, weil er auch auf der inhaltlichen Ebene jetzt tatsächlich mal irgendwie ein cooles Thema gefunden hat, was er ordentlich bearbeitet.
Ja.
Auch sich nicht übernimmt, ne? Macht es jetzt nicht zu kompliziert. Wie gesagt, wir sehen jetzt Zivilbevölkerung nicht und so. Das ist hier schon, die Rollen hier sind schon ziemlich klar verteilt.
Ja, klar.
Aber das ist für einen Genrefilm, ist das vollkommen in Ordnung, finde ich.
Völlig legitim.
Ja, sollen wir dann zu seinem aktuellsten Film kommen, der für Buzz gesorgt hat.
Ja, sehr gerne, weil da war ich nämlich zunächst viel gespalten, weil ich Angst hatte, das war ja der erste Film, den ich geschaut habe.
Bei mir war es anders. Ich habe Mohawk gesehen, dann Brooklyn 45 und dann den ersten.
Okay, aber dann warst du positiv vorgewarnt. Also, ja, was heißt vorgewarnt? Aber du konntest, glaube ich, eher abschätzen, in welche Richtung das geht, weil ich habe halt hier das anfänglich das Gefühl gehabt, weil das ja letztlich ein absolut amerikanischer Film ist, dass der halt so in eine Richtung schießt und dabei die andere Seite irgendwie vergisst, wenn du verstehst, was ich meine.
Achso, bei dem Brooklyn 45.
Genau.
Ah ja, okay, gut. Nee, da ich den Mohawk schon kannte, war mir klar, dass das nicht so einseitig bleibt. Oder bleiben kann.
Ja, ja, stimmt. Und auch nicht sollte, zumindest mittlerweile, beziehungsweise weil die Amerikaner haben ja schon ein ganz klares, oder die Menschheit hat an sich ja schon die eindeutigste Vorstellung vom ultimativen Bösen, und das ist nun mal der Nazi. Das ist ja auch okay so, aber man kann das natürlich auch gerne in solchen Filmen dann mal etwas, wie soll ich sagen?
Differenzierter betrachten. Vor allem nicht jeden Deutschen mit einem Nazi gleichsetzen.
Ja, ja, das schon mal gar nicht, das wäre ja auch hart. Aber genau, er nimmt halt das für seine Geschichte. Wir haben quasi ein Pärchen. Die Frau stirbt, hat ursprünglich ihre Nachbarin verdächtigt, Nazi zu sein, beziehungsweise in der Partei zu sein. Das alles spielt ja schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber dennoch hat man natürlich den Feind noch immer neben sich sitzen. Und wenn der Deutsch gesprochen hat und vielleicht auch noch Deutsch war, dann war es direkt der Nazi und ein Spion. Und sie hat unter mysteriösen Umständen den Tod gefunden. Und ihr Mann möchte jetzt durch eine Seance Kontakt zu ihr aufnehmen mit guten Freunden, sage ich jetzt mal, darunter viel Militär, um halt herauszufinden, inwieweit das halt stimmt. Habe ich damit eigentlich zu viel verraten?
Nee. Ja, der Film fängt eigentlich eher an, als so eine Gruppe von Freunden trifft sich und wir machen eine Seance oder die kommen, um dem Mann irgendwie zur Seite zu stehen, weil er seine Frau verloren hat.
Mhm.
Dann steht die Seance sehr im Mittelpunkt und ich war auch der Meinung, dass der Film sich um die Seance dreht und war dann sehr überrascht, in welche Richtung das geht. Damit habe ich nicht ganz gerechnet.
Ja, okay.
Ohne jetzt was zu verraten.
Ja, aber streng genommen ist die Seance ja schon irgendwie ein großer Teil des Ganzen hier.
Ja, aber wenn du den Trailer siehst, ist die Seance ist der komplette Aufhänger. Ist halt der,
okay.
Da gehst du davon aus, dass das ist der komplette Film.
Ja.
Und dass es hier nur, dass es wirklich nur um eine Gespenstergeschichte geht.
Ja.
Es geht zwar um Geister,
aber
vielleicht in anderer Form oder sag ich jetzt mal in einem anderen
Gestalt, Form?
In einer anderen Bedeutung.
Ja.
Genau.
Ja.
Wir haben ein paar alte Bekannte dabei, also Larry Fessenden aus dem We Are Still Here.
Mhm.
Ezra Buzzington spielt hier wieder einen Militärtyp.
Mhm.
Aber das macht der einfach so hervorragend.
Total.
Ich habe nicht recherchiert, ob der wirklich vielleicht mal im Militär war und auch einen mittleren Rang oder so bekleidet hat, keine Ahnung.
War auch hier, fand ich, die beste Figur, also beziehungsweise der beste Schauspieler.
Ja, ich fand aber auch zum Beispiel den Archibald ziemlich cool, von Jeremy S. Holm gespielt, seinen Kollegen, der homosexuell ist. Ich sag das nur, weil das hier für ein paar Pointen sorgt. Er ist eigentlich eher so für die Auflockerung da.
What have we got here? A fucking comedian, private joker. I admire your honesty.
Hell, I like you. You can come over to my house and fuck my sister.
Wir haben Christina Kleve dabei, kennen wir aus Proxy. Ja. Hm? Den haben wir auch mal empfohlen. Die spielt ja eine Deutsche, weil die auch Deutsch spricht. Mhm. Zugleich eine amerikanische Schauspielerin, aber die kann Deutsch, mit deutschen Wurzeln etc.
Genau, die spielt sich selbst quasi.
Ja, jetzt ist es schwierig, über den Film zu sprechen und jetzt zu viel zu verraten, aber es geht dann schon darum, dass diese Figuren miteinander sprechen und Stück für Stück aufklären oder dass es halt darum geht, rauszufinden, was in der Vergangenheit passiert ist.
Genau.
Und wer was zu verantworten hat oder ob die junge Dame hier eine Nazi-Frau ist oder nicht.
Mhm.
Und somit haben wir quasi ein Best-of seiner anderen beiden Filme, nämlich das Thema Vergangenheit ist wieder drin. Dann haben wir die Seance auch wieder dabei und wie gesagt ein paar Schauspieler, aber hier bringt er wirklich alles ziemlich gekonnt auf den Punkt und vor allem zusammen und schafft da wirklich einen spannenden Film. Klar, es ist auch mal wieder so ein limitiertes Setting.
Ja.
Ne? Also hatten wir das, der erste Film hauptsächlich in dem Haus, zweite nur im Wald, der hier wirklich in diesem Raum fast die ganze Zeit oder auch in dem Haus, aber vor allem in diesem Raum, in dem die Seance machen. Also auch wieder so kammerspielmäßig und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Ich finde den Mystery-Aspekt gut. Der Film ist lange spannend, weil man wirklich nicht weiß, was passiert als nächstes? Wohin geht das jetzt? Also der Film, immer wieder hat er wirklich gute Ideen, wie sich das jetzt hier entwickelt. Wie gesagt, ich versuche immer heißen Brei zu reden.
Yeah.
Das hat mir gut gefallen. Ich kann verstehen, warum der mit so einem kleinen Hype kommt.
Ja, kann ich auch verstehen. Also erstens, du hast Anne Ramsey unterschlagen, was ich fast schon eine Frechheit finde. Weil die kenne ich noch sehr gut aus Mad About You. Er hat da die Schwester von Helen Mirren, wollte ich schon sagen, Helen Hunt gespielt. Finde ich auch eine sehr coole Schauspielerin. Da hat mich ein bisschen tatsächlich die Rolle oder das, was sie letztlich ist, etwas gewundert, weil sie eigentlich so mit die härteste von allen hier ist. Also wenn man jetzt den...
meinst du das Verhör?
Ja, genau.
Er ist eine krasse Szene, ne?
Auf jeden Fall.
Das ist eine richtig gute Szene.
Ja, aber ich finde, es gibt insgesamt sehr viele gute Szenen. Hauptsächlich tatsächlich mit dem Jeremy Holm, weil dessen Figur auch eigentlich so mit die einzige Figur ist, die eine Entwicklung durchmacht.
Ja, ja.
Wir erfahren ja tatsächlich über die viele Figuren im Laufe der Zeit etwas und bei ihm tatsächlich zum Positiven, also in der Entwicklung, die er durchmacht.
Ja, da gibt's eine gewisse Läuterung und auch ja eine Änderung in der Sichtweise, wie er dann zu seinem ehemaligen Freund halt dann steht.
Genau.
Ja, das ist gut gemacht, ja.
Ja, aber auch was so die Thematik angeht, Täter, Opfer, ne, also jetzt in dem Fall dann halt Amerikaner, Deutscher oder Amerikaner und Nazi von mir aus.
Ja, und auch Militär, ne, ja, wir haben Befehle.
Vor allem, genau.
Das ist so, ne, also auf wenn beiden du Militär Seiten bist und dabei in einem Krieg bist, dann ist halt das, also Gegner und eigene Leute sind halt klar definiert. Immer das Gute und Böse ist klar definiert. Und dann geht es nur darum, die anderen sind die Bösen und die müssen ausgeschaltet werden.
Richtig.
Und du fragst halt nicht, warum, wieso, weshalb, sondern du gehorchst.
Mhm.
Das ist deine Aufgabe. Ne? Du musst gehorchen, du musst das ausführen, du musst das machen. Und das ist ja, spielt ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also 45, also noch im Jahr 45.
An, kurz vor Silvester auch noch.
Genau, ne? Das ist noch nicht so lange her alles. Mhm. Und vor allem, was das auch mit Menschen macht, nachdem das passiert ist. Ne? Weil man kann ja sagen, ja, das ist halt die Aufgabe eines Soldaten. Das gehört sich halt so. So ist das halt im Militär.
Mhm.
Ja, ja, schön und gut. Aber du musst halt auch den Rest deines Lebens damit leben.
Genau.
Ja, und diese Konsequenzen tragen. Nicht nur, was du getan hast, auch was du nicht getan hast und so weiter und so fort.
Ja, das ist halt schon so ein bisschen erörtern, analysieren, ergründen von einer Schuldfrage in gewisser Form.
Ja, aber ich finde, der macht das, also der Ted Gagan in seinen Filmen, also manche Rollen sind klar verteilt, aber es ist gerade hier jetzt nicht mit der ganz großen Moralkeule. Es ist nicht immer der erhobene Zeigefinger, sondern immer noch so ein Gespür für die Figuren und so Nachvollziehbarkeit so persönlicher Motive.
Ja, und das siehst du halt vor allem halt in der Figurenentwicklung vom Archibald, also von Jeremy Holm gespielt. Und ich finde, hier hat er tatsächlich auch gutes Gespür für seine Figuren, weil er auch keine Figur irgendwie links liegen lässt. Er schafft das, uns hier bei allen Figuren abzuholen und uns wirklich die in Gänze zu erzählen, sodass halt alle Figuren in gewisser Weise nachvollziehbar sind. Und die erfüllen ja letztlich auch alle ihren Zweck. Was mich dann tatsächlich am Schluss überrascht hat, ist der Ausgang. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ich sage, der Film ist sehr überraschend.
Ja, fand ich aber auch stark, weil man da auch wieder so das eine oder andere rausnehmen kann und weil er letztlich auch so ein bisschen nochmal die Brisanz erhöht, weil wir dadurch jetzt ja auch keine Gewissheit über bestimmte Dinge haben.
Ja, damit traut der Film sich halt etwas. Ich habe halt wirklich gedacht, das ist ein Geisterfilm. Ich habe den Trailer mal gesehen vor einiger Zeit und dachte wirklich, na gut, das hat halt jetzt hier so ein Gruselding.
Mhm.
Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist eigentlich eher so ein Drama-Thriller, wenn man so möchte, der halt auf der inhaltlichen Ebene voll was zu erzählen hat.
Ja.
Und auch hier und da mal mit so krassen Gewaltspitzen um die Ecke kommt.
Ja,
ja halt, also Ted Gagan hat sich da gefunden und finde ich möchte mehr von dem sehen.
Ja.
Weil das ist wirklich gehaltvoll, was er dazu bieten hat. hat. Und es ist halt vor allem auch ein sehr unterhaltsamer Film. Das kommt definitiv ja auch noch dazu. Ne? Klar, ja, man kann sich jetzt da über die inhaltliche Ebene kann man sich jetzt trefflich unterhalten und vielleicht auch diskutieren oder streiten im schlimmsten Fall. Aber der hat wirklich was zu bieten. Und der Film, der sieht nicht nur cool aus, also ist der von den dreien, der jetzt am besten aussieht, ist am besten gespielt. Er hat das coolste Thema. Er ist halt, wie gesagt, ein Best-of aus all seinen Sachen. So hier hat er jetzt seinen Peak erstmal erreicht. Bin sehr gespannt, ob da noch mehr geht sogar. Aber das ist schon mal sehr cool, weil das ist wirklich sehr eigen, was er da macht. Und das gefällt mir gut. Ne? Ted Gagan ist sehr eigen. Der hat wirklich was Eigenständiges. Und das kann man, glaube ich, heutzutage gar nicht hoch genug loben. Es ist nicht der zigste Dämonenfilm, es ist nicht der zigste Standard-Slasher oder sonstiges. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer hier.
Ja, auf jeden Fall. Eine stete Steigerung in der Qualität und das macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Es sind ja jetzt 6 Jahre vergangen. Der Mohawk war von 2017, ne?
15. Nee, Mohawk war von 17, ja.
Genau, der We Are Still Here war ja von 15. Mhm. Das heißt, er hat sich auch ein bisschen Zeit genommen, hat auf jeden Fall für noch mehr Qualität gesorgt. Da bin ich echt gespannt, was er da noch nachliefert. Als kleinen Nebengedanken fand ich sehr cool, so eine Geistererscheinung habe ich noch nie gesehen, wie es dazu kommt. Ich sag nur Kotzen. Das fand ich irgendwie dann auch nochmal ein lustiger Einfall.
Ja, der hat gute Ideen einfach. Ja,
genau, das haben wir hier an vielen Stellen. Ich würde jetzt nicht sagen innovativ, aber originell in dem, was er hier geliefert hat.
Ja, das ist so wunderbar. Und vor allem, also das auch als Amerikaner so sehr sich kritisch und offen mit der Vergangenheit seiner Wurzel irgendwie auseinandersetzt.
Reflektiert.
Macht auch nicht jeder, ja, sehr, sehr reflektiert und das künstlerisch verarbeitet. Ja, ich bin, also der ist ja da vor Ort, ne, beim Hardline Film Festival und jetzt noch, also ich bereue das jetzt noch mehr, nicht da zu sein.
Ja, du hättest ihn ja sogar persönlich kennengelernt, der ist ja wahrscheinlich dann in der Jury für den Preis gewesen.
Aber ich wäre ja nicht nochmal in der Jury gewesen.
Ach nee? Ja, gut.
Nein, das geht nicht. Man kann ja nicht immer, können nicht immer die gleichen Leute in der Jury sein.
Ah.
Nee, aber bei so einem Q&A und so, ich bin sehr gespannt, was er erzählt. Ich glaube, der hat richtig coole Sachen zu erzählen und was er noch so über seine Arbeitsweise, über seine Projekte noch so zu berichten hat. Denn alle seine drei Filme, ne, auch wenn die jetzt von unterschiedlicher Qualität sind, ne, das sind Arbeiten, die er aus Überzeugung getan hat.
Das sind Zeugnisse von Talent.
Ja, und das ist nämlich die Sache. Das ist nicht einfach, ich verfilme jetzt hier mal irgendwas, sondern da steckt immer ein bisschen was drin. So kommt das bei mir zumindest an und da würde ich gerne mehr erfahren.
Werden wir.
Bin ich sehr, sehr gespannt und ich muss mal wieder sagen, dass das Hardline Film Festival da auch wirklich mal wieder einen guten Griff, nee, wie sagt man, hatte
Gespür, Händchen.
Ein gutes Händchen bewiesen und auch eine schöne Filmauswahl, zumindest die drei Filme, die, also ja, wir besprechen ja gleich noch welche.
Ja, jetzt am besten, oder?
Ja, okay.
Du wirst mich niemals finden, mein Freund.
Ich weiß, wo dein Haus wohnt, Baby.
Du weißt, wo mein Haus wohnt?
Ja.
Woher ist das?
Das sag mal so, Wallah, ich weiß, wo dein Haus wohnt.
Ach so, okay, was wenig Sinn ergibt. Ja, aber klar, Deutsch und so. Schwere Sprache.
Schwierige Sprache.
Ich weiß, das habe ich ja mit Absicht gesagt, du scherziger Keks.
Das habe ich gemerkt, ja.
Also, finde ich gut.
Ich kenne dich doch.
Ja, aber als nächstes haben wir einen Mystery-Thriller uns angeschaut. You'll Never Find Me von einem Regie-Duo. Josiah Allen und Indiana Bell. Und die Geschichte ist wirklich ultra schnell erzählt.
Ja, in der Tat. Darf auch nicht zu viel verraten.
Genau, wir haben Patrick. Der lebt in einem Trailer, in einem Trailerpark, also in einem Wohnwagensiedlung irgendwo in Australien und in einer ziemlich stürmigen Nacht, also es ist krasses Gewitter, klopft eine junge Frau an seine Türe, um ja nicht direkt Unterschlupf zu finden, sondern eigentlich möchte sie irgendwie halt
Hilfe,
genau, danke.
Möchte da wegkommen.
Genau.
Sie hat sich da irgendwie am Strand, weiß nicht, verlaufen, was auch immer.
Genau.
Es ist unweit eines Strandes und das spielt in Australien einfach, weil es ein australischer Film ist, kann man auch sagen.
Richtig.
Also ja, gut. Nicht im Urlaub oder so.
Ja, sondern, ja. Australien spielt an sich jetzt auch keine Rolle, weil wilde Tiere zum Beispiel kommen nicht vor.
Nee, aber die Sprache ist eindeutig zuzuordnen.
Ja?
Den so englischen Akzent. Ja, doch.
Okay, gut. Das Entscheidende ist, der Patrick lässt sie auf jeden Fall rein, bietet ihr eine warme Dusche an, bietet ihr was zu trinken an, eventuell auch was zu essen. Und es knistert, aber im negativen Sinne. Denn beide, also man hat zumindest das Gefühl, dass beide glauben, dass die andere Person dem anderen schaden möchte.
Die beiden könnten ja auch unterschiedlicher nicht sein.
Ja.
Also erstmal sind die vom Alter her ziemlich weit auseinander, ne? So der Patrick ist, sag ich mal, im besten Alter.
Ja,
ich jetzt
in
mal so
unserem.
Ich würde ihn tendenziell ein bisschen älter schätzen, also 50, Anfang, Mitte 50. Ja, so einen ungepflegten Bart, also schon wie wir auch, ne?
Ja.
Und sieht so ein bisschen verbraucht aus, sage ich mal. Ein bisschen
so wie
heruntergekommen.
Wir.
Lebt im Trailerpark, so wie wir.
Ja, gut, sie, das jetzt nicht mehr.
Junge Dame, die natürlich optisch und vom Alter her und so sind die komplett unterschiedlich.
Ja.
Und die Sache ist, beide vertrauen sich halt nicht. Mich an Barbarian erinnert. Es ist so, die junge Frau kommt dann halt rein.
Das erste Kapitel, ne?
Genau. Und der Typ will dann irgendwie ihr zeigen, dass er nichts Böses im Schilde führt.
Mhm.
Und verhält sich dementsprechend. Und hier ist das auch so, dass er irgendwie versucht, auf cool zu machen und versucht, dass sie sich halt irgendwie wohlfühlt. Aber sie fühlt sich auch nicht wohl. Und wir haben die ganze Zeit so das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht.
Mhm.
Aber wir können nicht ausmachen, bei wem was nicht stimmt. Denn das kann man schon mal sagen, beide sind nicht ehrlich miteinander.
Spoiler.
Also in manchen Sachen zumindest. Das ist noch kein Spoiler.
Nö. Aber damit spielt der Film ja auch quasi 60-70% der Spielzeit.
Ja, also der hat einen sehr langen Spannungsbogen, bei dem ich mir, also der Film geht 100 Minuten, da habe ich zwischendurch gedacht, wenn er 90 wäre, wird er den vielleicht nicht ein, zwei Mal überspannen. Aber das ist schon die große Stärke des Films, ist halt eben das in der Schwebe zu lassen, dass man nicht genau weiß, was hier abgeht.
Ja, auf jeden Fall. Wem zu vertrauen ist letztlich.
Ja, wer hier was im Schilde führt oder ob hier überhaupt jemand was im Schilde führt. Ja, mit beiden Fragen ist jetzt nicht so viel gesagt, weil man weiß es einfach nicht, ne? Es könnte theoretisch alles passieren.
Ja, tut es auch.
Dann passiert sogar was und dann gibt es eine Auflösung, was es denn damit auf sich hat, die wieder ein paar andere Sachen in Frage stellt.
Ja, und vor allem auch, wie ich finde, letztlich nicht zu 100% eindeutig ist.
Nee?
Nicht zu 100%, schon. Für mich 99,9. Also ich finde, da könnte man noch einen Ausweg finden. Ne, weil unzuverlässiger Erzähler und so in der Richtung.
Ah, okay. Also ich habe das schon, also ich bin mir da ziemlich sicher, dass es eindeutig ist, was da erzählt wird. Wir machen hier keinen Spoilerteil, weil wir den Film natürlich nicht spoilern wollen. Also ich würde den empfehlen,
ja.
Weil der sieht gut aus. Also der ist jetzt nicht spektakulär in Szene gesetzt, aber irgendwie diese Atmosphäre kommt total gut rüber.
Total.
Was die Kamera angeht, was die Ausleuchtung, der ist spärlich mit Licht gearbeitet, aber wirklich immer so, dass man alles gut erkennen kann. Weiß nicht, Kameraposition, Bildkomposition, Farbschemata und so weiter, das trägt alles zur Atmosphäre bei und finde ich wirklich gut, auf einem sehr guten Niveau. Gegen Ende kann es dann einen schon mal so ein bisschen, muss man genau aufpassen, nicht, dass man da irgendwie über was stolpert, weil sonst checkt man tatsächlich nicht, was gerade passiert ist. Aber ich fand es dann schon eigentlich eine eindeutige Auflösung und ja, ich sag mal, es ist jetzt kein Ende, mit dem man so erfreut aus dem Kinosaal geht. Also mit guter Laune. Das ist kein guter Laune-Film. Der lässt einen nicht zufrieden zurück.
Obwohl am Ende gelacht wird.
Ja, also er hinterlässt einen mit einem mulmigen Bauchgefühl.
Ja, das mulmig war tatsächlich auch so, wäre das erste Wort, was ich gefunden hätte, wenn ich den nach einem gesucht hätte. Aber ich muss sagen, ich bin erfreut aus diesem Film gegangen. Also wir waren ja nicht im Kino, aber
ja.
Ich fand den stark. Einmal auch Inszenierung, das alles drumherum fand ich großartig. Ich fand's vor allem cool, wie der als Kammerspiel wirklich auf so engem Raum funktioniert hat. Dazu trägt natürlich diese Kulisse bei, ne, dieses Gewitter, was auch an sich schon eine weitere Bedrohung darstellt, zumindest eine gefühlte Bedrohung, auch wenn es letztlich natürlich keine ist. Aber atmosphärisch hat das nun mal ordentlich was dazu beigetragen, dass man da wirklich mulmig sitzt, dass es ein mulmig ist und man da gespannt sitzt und sich halt die ganze Zeit fragt, so von wegen, who the fuck do you trust here? Jetzt kommt der Berliner durch, der ich gar nicht bin, aber ich finde das schon schön, dieses Hin und Her. Und ich muss auch sagen, der Trailer hatte bei mir tatsächlich etwas suggeriert, was häufig der Fall ist, was so modernen Horror angeht. Also da gibt es viele verschiedene Beispiele, ne? Ich nenne jetzt einfach mal zum Beispiel den Emily. Da geht es ja um dieses Kindermädchen, die sich dann letztlich, den jetzt nur, weil ich den nicht so geil fand, ne? Aber da hat sie sich ja als letztlich die Bedrohung herausgestellt. Und das ist ja was man häufiger im modernen Horrorfilm sieht, dass man letztlich an der Nase herumgeführt wird und am Schluss stellt sich etwas als Bedrohung heraus, was ursprünglich gar nicht als Bedrohung angesehen wurde.
Ja, sag nicht zu viel.
Nee, damit spielt er ja auch hier, ne?
Ja, auf jeden Fall.
50-50. Ich meine, ist klar, dass du bei dem Film von Anfang an dich dann auch letztlich für eine Seite entscheiden musst und am Schluss dann Glück hast oder Pech hast, wenn es darum geht, hast du den richtigen gecallt.
Ja, weil ich auch einmal war ich auch sehr überrascht, weil ich gedacht habe, so, okay, boah, wieso geht der Film denn jetzt in die Richtung und erzählt das aus Sicht dieser Figur?
Ja.
Weiß ich gar nicht, ob ich das gut finde. Und dann, ja, nach der Auflösung war es dann klar, okay, aha, warum?
Ja.
Der Film funktioniert deshalb natürlich auch so gut. Also er funktioniert jetzt in dieser Zeit gut, nachdem wir nämlich solche Filme gesehen haben, in denen das häufig der Fall war. Also wir kennen die ganzen Filme, also jetzt erfahrene Filmgucker, so wie wir, kennen die ganzen Filme, in denen das so standardmäßig gelaufen ist. Wir kennen aber auch etliche Filme, bei denen es anders gelaufen ist.
Ja.
Und dieser Film, der hält uns jetzt die ganze Zeit zwischen diesen beiden.
Ja.
Und sagt so, ja, ich vielleicht ist das so, vielleicht so. Ha, ich sag's euch noch nicht. Ja. Vielleicht später, vielleicht jetzt. Nein, doch nicht. Ha, geht das noch weiter.
Ja. Finde ich cool.
Das macht er gekonnt. Das macht er
auf
gekonnt.
Jeden Fall. Und vor allem inszenatorisch.
Ja.
Besonders was Kamera, also was Perspektive letztlich angeht. Das ist etwas, womit er echt gekonnt hier spielt. Und ich finde, das ist auch dann letztlich in gewisser Form der Mehrwert, ne? Weil auf der inhaltlichen Ebene, da kannst du jetzt nicht viel rausholen. Es ist nur interessant, dann sozusagen zwischen den Zeilen bei den Dialogen zu lesen, weil man darüber sich ja dann quasi immer versucht zusammenzureimen, wer letztlich hier das Schaf ist und wer der Wolf ist.
Ja, dann lass uns doch zum letzten Film dieses Podcasts kommen.
Stop!
Motion.
Hammer Time. Nee, Motion Time. Genau, Stop Motion, ein Stop Motion Film.
In gewisser Weise, ja, ein ganz aktueller Film.
Mhm.
Ein britischer Film. Uiuiuiui. Ja. Es geht um eine Stop Motion Animateurin, also beziehungsweise um deren Tochter.
Ja.
Also wir haben eine Ikone hier der Stop Motion Animation, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die irgendwann hier mit den Händen nicht mehr arbeiten kann.
Mhm. Die Susan.
Genau. Und dann sagt sie ihrer Tochter, dass sie das machen soll und vor allem, wie sie es machen soll.
Mhm.
Denn wir haben hier eine Matriarchin,
bitte,
sondergleichen.
Sowas gibt's?
Ja, sowas gibt's in der Tat.
Mhm.
Und ja, weil sie halt die Hände nicht mehr so einsetzen kann für die Arbeit, lässt sie das an ihre Tochter machen. Aber die Tochter ist halt nie gut genug. Die Tochter leidet auch sehr unter der Strenge ihrer Mutter und ist dann halt dazu verdammt, weil sie sich auch nie zur Wehr setzen kann oder es nicht geschafft hat, sich zur Wehr zu setzen, diesen Stop-Motion-Film ihrer Mutter da zu animieren und so weiter. Dann ist aber so, dass die Mutter ins Koma fällt und nicht mehr da ist. Und anstatt, dass sie mit ihrem Freund zusammenzieht, kommt sie auf die Idee, selbst ein Stop-Motion-Projekt umzusetzen.
Mhm.
Ein bisschen weird, so einem Wald, dies, das, düster und so weiter. Und dann trifft sie irgendwann auf ein junges Mädchen, ein kleines Mädchen auch, ein sehr, sehr junges Mädchen, das ihr dann also die
zeigt, wie es richtig geht.
Genau, die ist fasziniert mit dem, was sie da macht und sagt, naja, mach doch mal anders, mach doch mal so ähnlich wie die Mutter.
Mach doch mal richtig.
Genau. Und sagt ihr so, nee, die Geschichte so ist die nicht cool, erzähl doch mal das, erzähl doch mal dies, jenes. Benutz doch mal da Fleisch zum Beispiel. Das ist hier ein super Film für Veganer oder Vegetarier.
Auf jeden Fall.
Weil halt viel sehen, wie Fleisch geschnitten wird.
Also
auch sagen, dass als jemand, der Fleisch isst, es sieht in Filmen häufig unappetitlich aus und hier ist es absichtlich unappetitlich gemacht.
Mhm.
Allein wie schon am Anfang ist es, glaube ich, die Mutter kriegt also das Fleisch geschnitten.
Ja.
Das sieht schon super eklig aus. Mhm. Und später hat die junge Dame da die Idee, dass sie doch mal, um ihrer Figur da Leben einzuhauchen, doch mal mit Fleisch arbeiten sollte. Dann gibt es noch diesen Balsam, Mortician Balm, wie man das übersetzen soll. Also auch so eine Art Harzmasse, mit dem man so formen kann und so. Und da,
ja, sowas wie Wachs, ne?
Ja, sowas in der Art, genau. Balsam, so etwas härtere Form. Und damit baut sie dann da Figuren. Und das Mädchen erzählt da vor allem von dem Ashman.
Mhm.
Der Ashman ist halt eine dunkle Gestalt, die halt ihre Protagonistin in diesem Stop-Motion-Film heimsucht. Und es kommt halt dazu, dass unsere Protagonistin, deren Namen ich vergessen habe.
Die Ella,
gespielt von Aisling Franciosi, die wir kennen aus The Nightingale.
Stimmt, genau.
Da hast du die Hauptrolle gespielt. Und die, ja, kriegt so Visionen von diesem Ashman. Also nicht nur, dass sie da Probleme mit ihrer Mutter hat. Jetzt geht ihr noch das kleine Göre da auf den Sack. Und sie wird verfolgt von diesem Ashman, hat dann da wirklich verstörende Träume und Visionen und ja, findet so langsam den Weg. Ich will nicht zu viel verraten. Zweifelt so langsam an ihrer Murmel und ihr geht's immer schlechter und so weiter und so fort. Und es ist ein Film, der mich direkt an Sensor erinnert hat.
Das war auch der erste Gedanke bei mir tatsächlich.
Ja, ist halt sehr ähnlich. Ne? Ich meine, Sensor ist ja auch ein britischer Film, der Sensor. Und Saint Maud kam mir auch in den Kopf oder auch Babadook. Einfach weil der Film hier ein Psychogramm ist.
Ja.
Ne, dass wir einer Frau dabei zusehen, wie sie ja mit ihren inneren Dämonen kämpfen muss, mit den Geistern der Vergangenheit und der Gegenwart und einer möglichen schlimmen Zukunft, ja, induziert durch traumatische Erlebnisse der Kindheit, beziehungsweise die Erziehung durch die matriarchische Mutter.
Mutter!
Ja, Mother. Ja, so viel erstmal dazu. Ohne das jetzt zu bewerten.
Wieso willst du nicht bewerten?
Ja, damit du auch mal was sagst.
Ach so, ja. Film. Also, was soll ich sagen? Mir hat der Film ziemlich gut gefallen.
Was?
Einordnend muss ich ja sagen, der Sensor, der hatte mich ja irgendwie nicht so begeistert.
Ja, weil du keine Ahnung hast.
Vielen
Dank.
Kein
Herz.
Ja, muss man nicht haben, um Filme zu verstehen oder beurteilen zu können.
Vor allem nicht für Sensor.
Ich werde mir den nochmal anschauen. Es kann sein, dass das damals mit Stimmung oder sonst was zusammenhing. Aber was mich halt motiviert, auf jeden Fall den nochmal zu gucken, weil er mich halt wirklich daran erinnert hat.
Mhm.
Und ich muss sagen, die Aisling
Franciosi.
Genau, die fand ich auch wieder sehr überzeugend. Ich fand die Mutter schön creepy. Ich fand die Idee sehr originell, die Stop-Motion-Technik hier einzusetzen, weil darüber ja auch relativ viel dann erzählt wird.
Da bin ich mir zum Beispiel teilweise nicht sicher, ob sie wirklich immer Stop-Motion wirklich benutzt haben.
Ach so, ja gut, das glaube ich tatsächlich auch nicht.
Weil es gibt ja Motion Blur. Also da ist teilweise Motion Blur zu sehen, was es in der Stop-Motion halt nicht gibt. Ja. Manchmal aber auch nicht. Manchmal sind die Bewegungen flüssiger, manchmal nicht so.
Ja. Okay.
Gut. Aber die Figuren sehen auf jeden Fall sehr gruselig aus.
Vor allem halt diese, tatsächlich sogar die ihre Hauptfigur, die sie kreiert hat, die ja dann letztlich auch in gewisser Form ein Abbild von ihr ist.
Spoiler.
Nein, naja, ist logisch. Also, genau.
Späßle.
Das sieht cool aus. Und dann das Monster, was dann noch irgendwie dazu kommt, der Dämon, was auch immer. Das ist alles kreativ. Das ist clever irgendwie alles miteinander verbunden, sodass es erzählerisch ein sehr cooles Konstrukt ergibt, mit dem man sich selber sehr gerne verliert, wie sie das halt in ihrer Arbeit tut. Und halt auch in ihrer Vergangenheit. Was soll ich sagen? Ich finde, das ist ein sehr gelungener Film von jeglichen Aspekt her. Und er ist halt auch im Vergleich zu dem Standard-Horror halt nicht so erklärerig unterwegs. Also, ja, dass du dann jemanden hast, der dann die ganze Zeit sagt, ja, das steht für das, das ist dies und bla 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 und erklärbar und weiß nicht, sondern ne, der lässt einfach die Eindrücke für sich und erzählt das dann halt auch hier. Da hast du dieses Show Don't Tell mehr oder weniger auch schön umgesetzt.
Es ist halt die Art Horrorfilm, wie ich sie halt mag. Ne?
Ja.
Psychodrama, Psychogramm, Psychohorror. Ja, da kann man jetzt auch sagen, gut, ja, Sensor, St. Maud, der hier noch zig andere, da gibt es jetzt auch schon viele. Ja, ja, gut, gibt es halt auch viele, aber der hat hier auch optisch allein durch das Stop-Motion und durch diese Figuren nochmal was anderes zu bieten.
Ja, besonders das Stop-Motion.
Ja, ist halt auch erschreckend, weil er auch so eine kleine, sehr realistische Geschichte erzählt.
Mhm.
Also es mit St. Maud ist ja dadurch, dass es ja so eine Schwester ist, nochmal so, hat man so einen gewissen Abstand dazu. Bei Sensor ist das ja auch nochmal alles so ein bisschen eine andere Zeit und hin und her. Ich fand den auch sehr cool. Es ist genau mein Ding. Ne, ja. Hat wirklich genau in meine Kerbe da reingeschlagen. Was soll ich sagen? Ich wurde da komplett bedient. So mag ich meinen kleinen Psycho-Horror und finde auch, dass die Aisling Franciosi, dass sie das super macht und auch alle anderen Figuren, die hier auftauchen oder Schauspieler, Schauspielerinnen. Das ist ein sehr cooler Film und da denke ich mir allein bei diesen 5 Beiträgen schon, coole Auswahl dabei.
Mhm.
Also wir haben jetzt 5 Filme besprochen, im Vorfeld schon gesehen und ich glaube, der längste geht 100 Minuten mit dem You'll Never Find Me. Alle anderen sind 90 Minuten und drunter, was auch mal sehr angenehm ist.
Ja.
Kein Film erzählt hier zu viel oder erzählt zu wenig.
Ja.
Das ist mal so angenehm.
Ja, und fühlt sich dementsprechend auch nicht zu lang an.
Ja, deswegen, also Stop Motion ist von mir aus natürlich eine absolute Empfehlung. Das ist ja klar, das ist, wie man auf Französisch sagt, right up my alley. Ja, finde ich schön, dass er dir auch gefällt und dass vor allem du dadurch auch Sensor noch eine zweite Chance gibst.
Ja, möchte ich auch, weil es den in einer super geilen Edition in USA gibt. Hatte ich dir die geschenkt oder hast du die? Ich hatte, meine, ich hatte dir irgendeinen Sensor geschenkt.
Ja, den von Vinegar.
Ja, okay. Weil finde ich schön. Will ich eigentlich haben, aber dann super. Muss mir der Film dann letztlich auch wirklich richtig gut gefallen. Deshalb will ich den mal gucken. Und das ist halt auch so ein Film, also jetzt der Stop-Motion, den man auch nicht kaputt drehen sollte. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall mehr als genug gesagt. Das ist ein absoluter Tipp.
Genau, kann man sagen, es ist ja auch gerade für Filmliebhaber, ne? Das kann man auch dazu sagen. Ist ja ein Film auch über Film, ne? Wenn eine Stop-Motion-Thematik. Es geht um Film an sich, ne? Jeder Filmfan und der dann noch ein Herz für Horror und Psychothriller hat, ja, guckt euch den an.
Ja, und damit ist die Ausbeute grandios, weil ich finde 3 Highlights, einen guten Film und einen, der nicht schlecht ist. Was willst du mehr? Vielleicht setze ich ja das nächste Woche ja vor, wenn wir dann noch ein paar mitbringen. Ich würde es mir wünschen.
Ja, also von dem, was man bis jetzt schon gesehen hat, ein ganz, ganz starkes Festival. Es ist sehr schade, dass wir dieses Jahr nicht hin können.
Mhm.
Aus diversen Gründen hat das dieses Jahr nicht geklappt. Wir planen das aber auf jeden Fall fürs nächste Jahr. 2025 werden wir wahrscheinlich wieder den Weg nach Regensburg finden.
Mhm.
Zum Zeitpunkt, wenn dieser Podcast rauskommt. Also donnerstags für die Patrons. Das Festival fängt heute Abend an.
Mhm.
Alle anderen, wenn ihr das hört, das Festival ist wahrscheinlich schon dran, aber falls ihr irgendwie in der Nähe seid und ihr kriegt noch Tickets für den einen oder anderen Film, gönnt euch. Ne? Schöne Grüße an den Guess, wenn ihr ihn da seht, von der Bewegtbild-Banausen.
Stimmt.
Und die ganzen anderen Nasen, die da so rumlaufen. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall nächstes Jahr da. Bin sehr gespannt und bald geht's ja dann weiter mit den Fantasy Filmfest Nights. Also da kommen einige Sachen auf uns zu. Ich habe richtig Bock.
Ja, folgt diesem unbezahlbaren Rat, denn wenn ihr das hier gehört habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, es lohnt sich, dorthin zu gehen und es gibt auf jeden Fall noch ein Highlight das wir leider nicht vorab sehen werden können, für euch besprechen können. Es soll euch aber angeraten, ich glaube, es wurde schon ein, zwei Mal irgendwo genannt, Inner Wild Nature, auf den wir uns ja auch freuen. Auch freuen, wenn wir uns da im Vorfeld über Shudder oder Cape Light noch den Film zu sehen bekommen, dass wir den vielleicht auch noch als kleinen Horror-Tipp euch empfehlen können. Keine Ahnung, wie der sein wird, aber ich habe da riesen Bock drauf. Aber auch riesen Bock, dann nächstes Jahr nochmal das Hardline persönlich zu besuchen. Ja, aber auch riesengroßen Bock, nächste Woche dann noch über ein paar Hardline-Filme zu besprechen und darauf die Woche oder Wochen über ein riesiges Fantasy-Filmfest Nights-Programm zu berichten.
Ich denke, wir werden so ziemlich jeden Film mitnehmen.
Ja.
Ja, wir sind auch akkreditiert.
So. Ja.
Deswegen, wir müssen. Kommen gar nicht drum rum. Die Arbeit
Pflicht.
Ruft.
Pflicht, richtig.
Wir freuen uns natürlich drauf. Also, vielen Dank, Peter, für die Besprechung hier. Ja, wir sind uns mal wieder einig in so vielen Punkten, aber hey, so ist das. Manchmal ist Konsens ja auch was Schönes.
Ja.
Schönen Dank fürs Schneiden. Viele Grüße an die Filmfressen-Familie. Tausend Dank an die Patrons natürlich und ja, guckt alle unsere Videos, hört alle unsere Podcasts, habt viel Spaß damit und wenn nicht, dann ist auch okay. Ne? So, dann hört er was anderes oder hört euch alle an und regt euch drüber auf, auch in Ordnung. Vielen Dank auf jeden Fall, aus tiefstem Herzen. Küsschen aufs Nüsschen. Bis zum nächsten.
Ja, auch großen Dank natürlich in deine Richtung und vor allem dafür, dass du das nächste fantastische, ja, nicht direkt Special, aber eine sehr coole zweite Chance für uns geschnitten hast. Und zwar zu The Thing, dem Requel zu John Carpenters großartigem Klassiker The Thing, dem wir diesem Sonntag eine zweite Chance geben werden. Das soll ich allen empfohlen, nachdem ihr hier den Like-Button geklickt habt, nachdem ihr ein Abo abgeschlossen habt, nachdem ihr das hier nett, höflich kommentiert habt, ein Patreon-Abo abgeschlossen habt, uns in jeglicher Form unterstützt und dann könnt ihr euch am Sonntag in aller Ruhe diese wunderbare zweite Chance reinziehen und wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, natürlich auch gerne die nächsten Cinephile-Podcasts, die wir wärmstens empfehlen können. Und in diesem Sinne hoffen wir beide, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheuen uns bis zur nächsten Woche.